Das Glück ist ein Fisch. Eine Erzählung aus Kolumbien von Melba Escobar de Nogales. Aus dem Spanischen von Jochen Weber, erschienen bei Baobab Books. Gelesen von Julian Köchlin.
Das Glück ist ein Fisch. Kapitel 1. Pedro war so glücklich, dass er nicht mehr in seine Kleider passte. Seine Mutter musste ihm vor der Reise eine neue Hose, Shorts und Turnschuhe in Größe 32 kaufen. An seinem 10. Geburtstag vor einer Woche hatte sie ihn überrascht. Jetzt wirst du endlich das Meer sehen. Obwohl Pedro in dieser Nacht kein Auge zutat, wuchs er mehr als einen halben Zentimeter. Er sah nicht, dass er wuchs. Er spürte nur, dass ihm nach der doppelten Portion Schweinefilet mit Kapern der Bauch wehtat. Aber das war ihm genauso egal wie der Krampf in seinem linken Bein. Und zum ersten Mal in dieser Woche fragte er sich nicht, ob sein Vater wirklich immer noch auf Dienstreise war. All das machte ihm nichts aus. Er würde das Meer sehen. Da fand er es nicht einmal mehr schlimm, dass er der Kleinste in seiner Klasse war. Die folgenden Nächte vergingen im gleichen Schneckentempo. Immer wieder zählte Pedro die Sterne, Planeten und Kometen, die von der Decke seines Zimmers hingen. Im Traum erschienen ihm Muränen, Riesenmantas und Burrakudas. Morgens nach dem Aufwachen fühlte er sich so seekrank, dass er erst einmal das rechte Bein aus dem Bett strecken und mit dem Fuß auf dem Teppich ankern musste. »Sieh mal, wie du gewachsen bist. Wir werden dir etwas zum Anziehen kaufen müssen«, sagte seine Mutter 2 Tage später. Wenn er traurig war, wuchs Pedro nicht. Selbst wenn er eine dreifache Portion Spaghetti oder Schweinefilet mit Kapern aß. Dass er glücklich war, konnte man an den 2 Zentimetern erkennen, die er in dieser Woche gewachsen war. Wenn es so weiterging, würde er Ulloa bald einholen, diesen Holzkopf. In der Schule erzählte er jedem, dass er auf eine Insel in der Karibik fliegen würde, wo es Piraten gab und Fische aus allen Meeren der Welt. »Und das Meer dort hat 7 Farben«, fügte er flüsternd hinzu, als wäre es ein Geheimnis. »Red keinen Quatsch, Flores«, sagte Ulloa wie aus der Pistole geschossen. »Ich war schon mal auf dieser Insel. Da ist das Meer wie überall. Und merkt ihr, es gibt keine Piraten.« Um die Sache nicht noch schlimmer zu machen, hielt Pedro den Mund. Die anderen Kinder lachten und tätschelten seinen Kopf, als ob er ein Chihuahua wäre. Dass Ulloa keine Ahnung von den Farben des Meeres hatte, stellte Pedro fest, als er eine Woche später aus dem Flugzeugfenster schaute. Das Meer, das er aus dem Fernsehen, aus Filmen und aus Büchern kannte, war einfach nur blau. Aber dieses Meer war ein wenig grün, ein wenig dunkelblau, ein wenig hellblau und noch viel mehr. Wegen der anderen Sache fragte er lieber seine Mutter. »Mama, gibt es Piraten?« »Selbstverständlich.« »Bist du sicher?« »Habe ich dich jemals angelogen?« Pedro schaute eine Weile gedankenverloren aus dem Fenster, bis er eine Hand auf der Schulter spürte. Er drehte sich um. Seine Mutter sagte nichts, aber ihre blauen Augen, mit denen sie ihn wie einen Barracuda fixierte, redeten mit ihm. »Du bist ein Entdecker. Warum findest du nicht selbst heraus, ob es auf der Insel Piraten gibt? Vielleicht lernst du ja sogar einen kennen.« Weil seine Mutter ihn ein Entdecker genannt und er das Meer gesehen hatte, war Pedro 1/8 Millimeter gewachsen, als sie aus dem Flugzeug stiegen. Der Geruch von salzigem Wasser durchfuhr seinen Körper, als würde unter seinen Kleidern eine Trommel schlagen. Auf einmal war ihm alles klar. Er musste die Frage jetzt stellen. »Mama, warum ist Papa nicht mitgekommen?« »Können wir darüber reden, wenn wir im Hotel sind?« antwortete seine Mutter ausweichend. Dann drehte sie Pedro den Rücken zu und unterhielt sich mit einem Mann. Der war schwarz, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte eine raue Stimme. Er hieß Howard und sprach Englisch wie die Menschen an der Küste. Howard fuhr die beiden zum Hotel. Bevor sie ausstiegen, fragte Pedro, »Hast du Englisch in Cartagena gelernt?« Howard lachte laut. »Wir sprechen hier Kreolisch oder karibisches Englisch, wenn dir das lieber ist«, antwortete er auf Spanisch mit starkem Akzent. Das Hotel bestand aus 4 Hütten. Wie die anderen Gebäude der Insel waren sie aus Holz gebaut und in leuchtenden Farben gestrichen. Pedro und seine Mutter bekamen die blaue Hütte, von der aus sie das Meer sehen konnten. Es gab ein Einzelbett und ein Doppelbett. Ohne abzuwarten, ging Pedro zum Einzelbett. Im Zimmer war es plötzlich ganz still. Seine Mutter stand am Fenster und hatte ihm den Rücken zugedreht. »Es ist schön, nicht wahr?«, sagte sie, während sie auf das Meer schaute. »Wo ist Papa?«, fragte Pedro noch einmal. »Kommt er nicht wieder?« Seine Mutter schien einen Kloß im Hals zu haben. Sie brachte keinen Ton heraus. Aber ihre Augen, in denen zwei Tränen standen, redeten. »Tut mir leid, Papa ist fort. Aber ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll.« Schon als kleines Kind hatte Pedro die Blicke seiner Mutter lesen können. Er musste sie nur ansehen und wusste Bescheid. Es war ein Spiel zwischen ihnen. Manchmal unterhielten sie sich stundenlang nur mit den Augen. Sie erzählte ihm von dem Kokoskuchen, den sie gebacken hatte, und dass sie vor dem Essen ein Stück davon probieren könnten, ohne es Papa zu sagen. Und er erzählte ihr, ohne den Mund zu öffnen, dass Uloa ihn an einem einzigen Tag 12-mal Zwerg genannt hatte. Doch diesmal sah er lieber in eine andere Richtung. Warum hatte sie nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt? Warum hatte sein Vater es ihm nicht erklärt? Warum mussten die beiden ihn wie einen Idioten behandeln? Er war ein Kind, aber er war nicht dumm. Vor Wut lief sein Gesicht dunkelrot an. Er hielt es nicht mehr aus, darauf zu warten, dass seine Mutter endlich etwas sagen würde. Er hatte schon zu lange gewartet und er war traurig. Seine Traurigkeit fühlte sich an wie ein Geburtstag ohne Geschenke, wie Weihnachten ohne Baum oder wie ein trüber Sonntag. Pedro riss die Tür auf und rannte zum Strand, ohne sich ein einziges Mal umzusehen. Er rannte und rannte und rannte. Er rannte am Wasser entlang und wich dabei den Baumstämmen aus, die verstreut am Strand herumlagen. Je länger er rannte, umso weiter wurden seine Schuhe und Kleider. Wer ihn gesehen hatte, hätte einen Schreck bekommen, denn vor lauter Traurigkeit war Pedro auf eine Strecke von weniger als 2 Kilometern 1,5 Zentimeter geschrumpft. Er wurde immer trauriger und lief immer weiter. Die Gedanken rasten durch seinen Kopf. Wahrscheinlich hatte seine Mutter seit Tagen geplant, ihm zuerst das Meer zu zeigen und ihm dann mitzuteilen, dass Papa nicht mehr bei ihnen wohnen würde. Er würde seinen Vater wohl nie mehr wiedersehen. Er fragte sich, ob sein Vater der Böse und seine Mutter die Gute war oder umgekehrt. Das Meer war zu groß, um Mitleid mit ihm zu haben. Das Rauschen der Wellen war ihm unheimlich. Er hatte Angst. Irgendwann wurde er langsamer. Dann blieb er stehen und blickte sich um. Pedro war noch immer am Strand, aber wo genau, das wusste er nicht. Er sah ein paar Häuser, eine Kuh, eine Ziege, eine Weide, eine gelbe, eine grüne und eine rosafarbene Hütte mit 3 Pflanzen und einem Balkon. Doch das Hotel war nicht zu sehen. Eine Krabbe umkreiste seine neuen Turnschuhe, die ihm jetzt zu groß waren. Es wurde dunkel. Was sollte er tun? Der Name des Hotels fiel ihm nicht ein. Er starrte auf seine Füße und befürchtete, immer weiter zu schrumpfen, bis ihn am Ende ein Hund, ein Huhn oder eine Krabbe verschlingen würde. Er setzte sich hin und schaute aufs Wasser. Obwohl das Meer in der Dämmerung immer silbriger wurde, schimmerte es türkisblau, ultramarinblau, himmelblau, königsblau, preußischblau, zyanblau und azurblau. Als das Meer schließlich in der Dunkelheit verschwand, stiegen Pedro die Tränen in die Augen. Er fürchtete sich, aber die Müdigkeit war stärker. Er wollte sich hinlegen und die Sterne betrachten, wie zu Hause in Bogota, wenn er im Bett lag und nicht schlafen konnte. Das Meer machte ihm Angst, aber zugleich mochte er es. Die Geräusche dieses salzigen Ungeheuers lullten ihn ein. Der sanfte Wind und das Gemurmel des Wassers beruhigten sein pochendes Herz. Während seine Mutter in sämtlichen grünen, gelben, rosa und korallenfarbenen Hütten in der Umgebung des Hotels nach ihm fragte, schlief Pedro tief. Er träumte von einem Piraten mit langen Haaren, Stiefeln, Holzbein, Hakenhand und Augenklappe, der das gleiche Englisch wie Howard sprach. Der Pirat nahm Pedro mit auf sein Schiff und teilte seine Schätze mit ihm. Als er ein paar Stunden später aufwachte, gab es weder Schiff noch einen Schatz und auch keinen Piraten. Nur eine sternenklare Nacht mit einem Halbmond, der wie ein frisch geschnittener Fingernagel aussah. Pedro betrachtete den Mond. Der Fingernagel Gottes, dachte er und überlegte, wie groß Gott sein müsste, um einen solchen Fingernagel zu haben. Als er zu keinem Schluss kam, gab er auf. Er war vollkommen allein, hungrig und durstig, und er wusste weder, wo er war, noch wie er zum Hotel zurückfinden sollte. In Wirklichkeit war er aber nicht allein. Die Sandmücken sirrten in sein Ohr und die Leguane versammelten sich auf den Palmzweigen, die sanft im Wind tanzten. Er biss sich auf die Lippen, um nicht zu weinen, so wie er es tat, wenn Uloa »Petro, sei kein Feigling!« rief. »Wohin soll ich gehen?« überlegte er, stand auf und setzte sich in Bewegung. Es musste schon spät sein, denn in den meisten Häusern brannte kein Licht mehr. Auf einmal öffnete sich vor ihm ein kleiner Wald. An einem Baum sah er eine Mango hängen. Er wollte sie pflücken, aber so hoch er auch sprang, er erreichte sie einfach nicht. Vielleicht hatte er nicht bemerkt, wie stark er geschrumpft war, nachdem er so geweint hatte und fast 10 Kilometer gerannt war. Schließlich beschloss er, auf den Baum zu klettern. Er war so durcheinander, dass er dabei einen Schuh verlor. Außerdem hatte er einen solchen Hunger, dass ihm allein beim Gedanken an die Mango das Wasser im Mund zusammenlief. Während er hinaufkletterte, um die Frucht zu pflücken, hörte er einen Schrei, der den Baum und die Erde erzittern ließ. Wie ein Stein fiel Petro zu Boden. »Dieb!« rief eine raue Stimme, die in der Gestalt einer Laterne näher kam. Petro rappelte sich so schnell wie möglich auf und wollte gerade weglaufen, als er spürte, wie eine Kralle ihn am T-Shirt packte. Es war sicherlich eine Hakenhand.
»Glaubst du, du kannst einfach abhauen, du kleine Bergratte?«
fauchte ihn eine Stimme mit einem merkwürdigen Akzent an. Als Petro anfing zu weinen, lachte die Stimme.
»You cry like a baby!«
Wenn jemand zu ihm sagte, er würde wie ein Baby weinen, musste Petro jedes Mal noch heftiger weinen. Schließlich sagte der seltsame alte Mann mit der Laterne,
»No cry, baby!«
Dann hob er ihn vom Boden auf und wiegte ihn wie ein Neugeborenes in den Armen. Petro wand sich und wollte sich befreien, aber der böse Pirat ließ ihn nicht los und ging auf ein kleines Haus zu, das nur wenige Schritte vom Strand entfernt stand. Im Hause sagte der Mann mit einem Lächeln, das 2 Zahnlücken sichtbar werden ließ,
»Willkommen in meinem Shanty!«
Petro blickte sich nach allen Seiten um und überlegte, ob Shanty das englische Wort für Hütte war. Das kleine Holzhaus war vollgestopft mit Pappkartons, Plastiktaschen, einer alten Hängematte, einem Berg mottenzerfressener Bücher, einem Motorradreifen und einer Glaslaterne. »In diesem Shanty gibt es bestimmt jede Menge Ratten«, dachte Petro.
»Heute Nacht bleibst du hier, junger Mann«, sagte der Pirat.
Er sprach mit dem gleichen Akzent wie Howard.
»Oh nein, ich will nicht. Mama, bitte, bitte finde mich«, dachte Petro.
Aber dann sagte er zu dem fremden Mann, dessen Gesicht er immer noch nicht erkennen konnte,
»Okay, wenn Sie meinen...«
Er war so aufgeregt, dass er noch nicht einmal bemerkt hatte, dass ihm ein Turnschuh fehlte und dass er mindestens 5 Zentimeter und 2 Schuhgrößen geschrumpft war. Wahrscheinlich hatte er den Schuh verloren, als er vom Baum gefallen war. Jetzt konnte er unmöglich zurückgehen, um ihn zu suchen. Petro war unglücklich, denn es waren die 9 Turnschuhe, die ihm seine Mutter vor der Reise gekauft hatte. Wie ein Schiffbrüchiger baumelte sein linker Fuß neben seinem rechten Schuh, der ihm jetzt vorkam, als wäre er nur geborgt. Weil er sich plötzlich einredete, dass seine Mutter genau in diesem Moment draußen vorbeilaufen könnte, lehnte er sich weit über das Balkongeländer, um nach ihr Ausschau zu halten.
»Ich bin so dumm«, schoss es ihm durch den Kopf. »Mama ist sicher ganz weit weg.«
Seine Mutter hatte in der Zwischenzeit ein paar Inselbewohner aufgetrieben, die ihr bei der Suche nach Petro halfen. Mit Laternen ausgerüstet waren sie den Strand von einem bis zum anderen Ende abgelaufen und auch an der Stelle vorbeigekommen, wo Petro geschlafen hatte. Am Rand des Waldes, wo der Mann mit der Laterne wohnte, sagte seine Mutter,
»In dem Haus dort brennt Licht.« »Ja, aber da wirst du ihn nicht finden«, sagte eine alte Frau. »Dort lebt Johnny Tai. Und Johnny kann Menschen nicht ausstehen.«
Es war eine Sache von wenigen Metern. Wäre Petros Mutter ein paar Schritte weitergegangen, hätte sie den Umriss eines Lockenkopfs erkennen können. Aber sie hörte auf die alte Frau, ohne mit eigenen Augen nachzusehen, ob ihr Sohn dort war, und kehrte ins Hotel zurück.
Sie machte sich Vorwürfe und bereute, dass sie nicht früher mit Pedro gesprochen hatte. Bis zum frühen Morgen fand sie keinen Schlaf, weil sie die ganze Zeit grübelte, wo Pedro sein könnte und sich ausmalte, was für schreckliche Dinge ihm zugestoßen sein könnten. In jenem Augenblick, als die Mutter vor dem Haus stand, war Johnny Tai gerade dabei, für Pedro ein Bett herzurichten. Zum Glück hatte er keine Hakenhand. Vielleicht war er in Wirklichkeit gar kein Pirat. Er war schwarz und ziemlich dünn, hatte ein paar graue Haare und schmale Augen wie ein Asiate. Im Schein der Gaslampe konnte Pedro erkennen, dass er ein feines Profil und eine imposante Nase hatte. Hat man je von einem Piraten gehört, der seinen Gästen das Bett macht? Von nahem betrachtet schien er kein übler Kerl zu sein. Ihm fehlten das Holzbein, der Hut, die Augenklappe und der Bart. Sein Gesicht war glatt wie das eines Kindes. Vermutlich hatte er noch nie ein Bart getragen, nicht einmal ein Schnurrbart. Aber er hatte einen Papagei. Einen alten, kahlen Papagei mit einem kaputten Schnabel. In seinem ganzen Leben hatte Pedro keinen so hässlichen Papagei gesehen. Ehrlich gesagt hatte er überhaupt noch nie einen Papagei gesehen. Nur in Büchern, im Fernsehen und in Filmen.
Willst du da stehen bleiben und mir bei der Arbeit zusehen oder hilfst du mir?
Fragte Johnny.
Ja. Was, ja?
Ja, Captain, sagte Pedro. Johnny lachte schallend.
Du bist ein witziger Kerl, sagte er. Hast du Hunger?
Pedro wusste nicht, was er antworten sollte. Er hatte einen Mordshunger, weil er seit dem Vormittag nichts gegessen hatte und jetzt war es fast Mitternacht. Aber was wollte ihm dieser verrückte Alte schon zu essen geben?
Ich habe keinen Hunger, danke. Aber ich, dieser Fisch ist sehr gut. Wir nennen ihn Alter Drache, weil seine Haut ganz ledrig ist. Der wird dir bestimmt schmecken. Ich heiße übrigens Johnny, Johnny Tai.
Pedro gab ihm die Hand und stellte sich vor.
Pedro Flores, du hast einen Piratennamen.
Nun, vielleicht, weil ich ein Pirat bin,
erwiderte Johnny.
Wirklich? Rief Pedro und riss die Augen weit auf.
Na klar, aber jetzt lass mich mal den alten Drachen abschuppen. Es gibt Reis mit Krebsfleisch, Fisch, gebratene Breadfruit und Avocado. Gut.
Pedro merkte, wie ihm ein Spuckefaden aus dem Mundwinkel lief.
Gut, sagte er. Hast du immer noch keinen Hunger?
Fragte Johnny. Doch, sagte Pedro und schluckte die Spucke hinunter. Der Brotfruchtbaum. Johnny würzte den Fisch mit einer Currymischung, die er angeblich aus Indien mitgebracht hatte. Dann gab er Ingwer, Bohnen aus dem Garten und Basilikum dazu. Es roch köstlich. Pedro war erstaunt, dass dieser Mann so gut kochte wie seine Mutter. Vielleicht sogar besser. Und das auf einem winzigen Gaskocher, der nur eine Flamme hatte. Von den verschiedenen Düften wurde ihm ganz schwindelig. Johnny musste es bemerkt haben, denn er schlug ihm vor, sich in der Hängematte auf dem Balkon auszuruhen, während er das Essen zubereitete.
»Mach's dir gemütlich«,
sagte er und strich ihm über den Kopf, als wäre er ein Chihuahua. Pedro machte das nichts aus. Johnnys schmutzige Finger mit den langen Nägeln waren sanft. In der Hängematte war es allerdings überhaupt nicht gemütlich. Sandmücken stürzten sich auf Pedros kurze, dünne Beine. Fledermäuse flatterten über seinen Kopf. Und draußen, im Gestrüpp, waren eigenartige Geräusche von Tieren zu hören, die durchs Gras krochen und durch die Büsche schlichen.
»Johnny«, rief er nach einer Weile. »Was ist?«
»Was hört man da?«
»Keine Sorge, das sind himmlische Geschöpfe.«
»Ratten?«
»Ratten sind auch himmlische Geschöpfe. Was hast du gegen sie?«
fragte Johnny.
»Gibt es Ratten in deinem Shanty?«
fragte Pedro und versuchte, sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen.
»Hoffentlich nicht, denn wenn es Ratten gibt, kommen Schlangen, die sie fressen wollen«,
sagte Johnny, als er in die Küche ging, um das Essen zu holen. Pedro nahm sich vor, diese Geschichte Uloa und den anderen in seiner Klasse zu erzählen. Er malte sich schon aus, was er sagen würde.
»Ich habe mitten im Urwald im Haus von einem üblen Piraten übernachtet. Dort gab es eine Menge Ratten und Schlangen.«
Er würde ordentlich übertreiben. Dann würden sie nie wieder Feigling zu ihm sagen. Nie wieder. Johnny kam mit zwei Tellern auf den Balkon.
»Pflanz dich dorthin und iss«,
sagte er in einem Ton, als wäre er der Kapitän eines Schiffs. Sie setzten sich an einen kleinen quadratischen Tisch.
Pedro war so stark geschrumpft, dass Johnny ihn auf den Hocker heben musste. Das war ihm furchtbar peinlich, aber nachdem er den ersten Bissen probiert hatte, vergaß er seine Körpergröße und die Schlangen und Ratten. Zum Fisch gab es gebratene Kochbananen, Reis mit Krebsfleisch, Bohnen, Breadfruit und Avocado.
»Das ist der beste Fisch, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe«, sagte Pedro feierlich.
Johnny ließ erneut sein breites Lachen ertönen, das aus einer tiefen Höhle zu kommen schien und die Blätter an den Bäumen erzittern ließ. Aber diesmal bekam Pedro keine Angst, sondern wurde von Johnnys guter Laune angesteckt. Unbekümmert lachte er eine ganze Weile, während er in seinem Rücken den Gesang des Meeres hörte. Es fühlte sich an, als würde eine unsichtbare Feder seine Füße kitzeln. Als er nicht mehr lachen musste, fragte er Johnny mit vollem Mund.
Bist du wirklich ein Pirat?
Auf dieser Insel stammen wir alle von englischen Piraten ab. Ja, sie sind unsere Vorfahren.
Sind alle Piraten schlechte Menschen? Wollte Pedro wissen.
Überall gibt es gute und schlechte Menschen. Sogar unter den schlechten Menschen gibt es gute und unter den guten schlechte,
sagte Johnny. Das verstehe ich nicht.
Dass du das nicht verstehst, wundert mich nicht,
sagte Johnny. Das verstehe ich auch nicht.
Sag ich doch,
gab Johnny zurück. Nun verstand Pedro überhaupt nichts mehr. Er versuchte, die Frage anders zu stellen. Vielleicht würde Johnny sich dann klarer ausdrücken. Gab es hier viele Piraten? Johnny antwortete, während er die Fischgräten abnagte.
Allerdings, hast du schon mal was von dem Piraten Morgan gehört?
Nein, nur von Jack Sparrow.
Den kenne ich nicht. Jedenfalls war Morgan auf dieser Insel. Der größte Pirat der Karibik. Angeblich sind alle seine Schätze hier versteckt.
Hat sie niemand gefunden?
Nein, niemand. In diesem Paradies lässt dir das Leben für so etwas keine Zeit. Außerdem würden wir uns alle nur um den Schatz streiten, wenn wir ihn finden würden. Glaub mir, es ist besser, ihn nicht zu finden.
Denkst du, jemand hat ihn vielleicht entdeckt, aber nichts gesagt? Hakte Pedro nach.
Das ist möglich. Aber wenn der Finder nichts erzählt, werden wir es niemals erfahren.
Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Fragte Pedro nach einem Moment der Stille.
Nichts.
Du machst nichts? Das ist ja genial.
Hat dir die Breadfruit geschmeckt?
Fragte Johnny. Die ist total lecker, antwortete Pedro mit vollem Mund.
Breadfruit heißt übrigens Brotfrucht. Auf dem höchsten Punkt der Insel steht ein Brotfruchtbaum. Der ist über 20 Meter hoch und seine Wurzeln breiten sich über die ganze Insel aus. Manche sagen, dass der Brotfruchtbaum der Herr der Insel ist. Vögel und andere Tiere fressen seine reifen Früchte, die er in der Trockenzeit verliert. Mit seinen Blättern kann man verschiedene Krankheiten heilen. Und die Brotfrucht schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch sehr nahrhaft. Ein fantastischer Baum. Die Menschen hier auf der Insel verdanken ihm viel. Niemand würde es wagen, ihm Schaden zuzufügen.
Hast du schon mal daran gedacht, dass der Schatz unter dem Baum vergraben sein könnte? Fragte Pedro mit großen Augen.
Wenn er dort versteckt ist, werden wir es nie erfahren, weil der Baum der Herr der Insel ist. Seine Wurzeln halten die Insel zusammen. Seine Früchte ernähren uns und seine Blätter machen uns gesund. Der Brotfruchtbaum ist selbst ein Schatz.
Aber kann man nicht einfach ein kleines Loch graben und die Truhe rausziehen? Fragte Pedro.
Ich glaube, der Brotfruchtbaum ist mehr wert als eine Truhe voller Juwelen. Aber Schluss jetzt. Von deinen Fragen wird mir ganz schwindelig,
brummelte Johnny und zündete seine Pfeife an.
Ab ins Bett!
Jetzt weiß ich's, rief Pedro. Der Brotfruchtbaum ist ein heiliges Wesen.
Johnny sah ihn mit seinen schmalen, geheimnisvollen Augen an. Die Luft war heiß, stickig und klebrig. Die Sandmücken schwirrten um das Moskitonetz und suchten ungeduldig nach einem Loch, durch das sie schlüpfen könnten. Pedro musste aufs Klo, traute sich aber nicht, es Johnny zu sagen. Im Shanty hatte er keine Toilette gesehen. Er hatte Angst, mitten in der Nacht nach draußen zu gehen. Die Gaslampe brannte noch. Pedro wälzte sich im Bett hin und her und kam nicht zur Ruhe. Die ganze Zeit hörte er Tiere herumschleichen. Draußen raschelte es im Gras und in der Hütte knarzte das Holz. Wie die Geschichte um Pedro und seine Abenteuer weitergeht, können Sie im Buch »Das Glück ist ein Fisch« nachlesen.